Wir lesen für die Predigt Jesaja 40. Jesaja 40, die Verse 1 bis 8. Der Anfang des Trostbuches von der Erlösung Israels. Wir wollen auch nie vergessen, dass diese Worte ganz zuerst und auch bleibend zum jüdischen Volk, zum Israel gesprochen sind. Jerusalem. Und dann durch Jesus geöffnet für uns als die Gemeinde des neuen Bundes. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Atem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott, siehe, da ist Gott, der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Das hat ja manche richtig aufgeregt dieses Jahr, das schon. Ich meine, es war im August in manchen Läden die ersten adventlichen und weihnächtlichen Schlägereien aufgetaucht sind. Ob das aus Schokolade Nikoläuse waren oder Engelchen. Manche sagten, das geht doch nicht. Man kann doch nicht im heißen Sommer schon Weihnachtsgedanken haben. Vielleicht haben die Leute so wenig Freude. Könnte ja sein, so wenig Freude, dass sie sagen, was die Christen an Weihnachten haben, da ist drin. Und darum wollen sie am liebsten schon im Frühjahr wieder damit beginnen, mit der Weihnachtsfreude. Ist doch schön, dann freuen wir uns mit. Ich möchte nur ganz klar sagen, dass diese äußeren Dinge nicht Weihnachtsfreude vermitteln können. Sie können es ja mal ausprobieren. Sie können das ganze Jahr über Kerzen anzünden oder Sie können Ihre Tapeten schon im Frühjahr mit Weihnachtspapier bekleistern oder Sie können 14er Weihnachtsgebäck essen. Ob das Freude gibt, ob das wirklich etwas löst von den großen Traurigkeiten Ihres Lebens. Und das ist wirklich wahr, die Leute haben recht, Weihnachten ist ein unwahrscheinlich großes Fest. Und da geht es um eine ganz, ganz große Freude. Aber wie man die kriegt, die Freude, da wollen wir davon reden heute. Die Freude muss von innen herauskommen. Mit äußeren Mitteln kann man das nicht machen. Von innen heraus muss das kommen. Da zeigt uns Jesaja, was nötig ist. Zuerst, wir müssen in die Wüste. Wir müssen in die Wüste. Also ich freue mich natürlich ganz arg an dieser weihnachtlichen Dekoration. Das ist doch schön, unsere Straßen so geschmückt sind und wie die Kinder Man muss das ja sehen an den Schaufenstern, da hineinschauen in den Spielwarenläden und gucken, was es da gibt. Gestern hat mir eine Enkelin angerufen, ganz aufgeregt. Sie haben schon einen Weihnachtsbaum sich besorgt. So herrlich. Das Äußere ist nicht unwichtig. Aber wer von Ihnen durch tiefe Erschütterungen gegenwärtig geht und in seinem Leben viel Not erlebt, für den bedeutet das alles nichts mehr. Und er sagt, ich kann dieses Jahr gar nicht Weihnachten feiern. Ich habe gar keine Stimmung dazu. Und darum finde ich das so wichtig, dass das Gottes Wort immer wieder sagt, dass man die Freude des Advent und von Weihnachten erst dort richtig verstehen kann, wenn man in der Wüste ist. Darum hat ja Johannes der Täufer die Menschen hinausgerufen an den Jordan, in die Wüste Juda, und in großen Scharen sind sie hinausgelaufen, die Stimme eines Predigers in der Wüste. Ja, warum denn gerade die Wüste? Johannes hätte doch auch in den Fußgängerzonen von Jerusalem predigen können. Sie müssen wissen, da gab es schicke Boutiquen. Im oberen Markt, da haben ja auch die Frauen die kostbare Narde eingekauft, um den Leib Jesu zu salben. Im oberen Markt, der untere Markt, der war mehr für die einfachen Leute, da gab es Discount und Sonderangebot. Oberen Markt waren die schönen Geschäfte in Jerusalem. Johannes sagt, nicht da. Warum nicht dort? Warum nicht in der Halle, die man nannte, die Schöne im Tempel? Da hat doch Johannes auch predigen können. Nein! Wenn wir so mittendrin sind in unserer Welt, die uns umgibt, da fühlen wir ja gar nicht das, was man empfindet, wenn man in der Wüste ist. Was empfindet man denn in der Wüste? Die völlige Einsamkeit und Hilflosigkeit. In der Wüste, wenn die Sonne sengend heiß herunterbrennt, wenn man kein Wasser mehr hat, wenn man nicht mehr weiß, wo der Weg weitergeht, wenn man verzweifeln will. Und ich rede jetzt zu denen unter Ihnen, die sagen, so ist bei mir gerade. Ob das ein Todesfall war oder eine hoffnungslose Krankheit, die man mit sich herumschleppt, oder weil die Ehe zerbrochen ist oder weil die Kinder einen so tief verletzt haben oder weil man mit dem Beruf nicht mehr weiter sieht. Wüstensituation, hinausgehen in die Wüste und dort, mich wundert es, dass da so viele kamen. Das ist ja das Geheimnis. Wir sollen gar nicht den Leuten nach dem Munde reden. Das mag kurzfristig Erfolg geben. Johannes hat überhaupt nichts gemacht, was die Leute wünschen. Heute würde man sagen, zieh doch wenigstens eine Krawatte an, dann kommst du besser an bei den Leuten. Stimmt ja gar nicht. Sei wie du bist, aber sei wahr und sage das eine, was nötig ist. Und in Scharen kamen die Menschen hinaus in die Wüste, weil sie sagten, der hat's begriffen, was in unserem Leben falsch läuft. Und es war gar nicht angenehm, was er den Menschen erzählt hat. Aber das hat die Massen angezogen. Und dann hörten sie. Und dann wollten sie mehr wissen von dieser Botschaft des Johannes. Und ich will Ihnen auch so sagen, dass Sie in diesen Weihnachtstagen oder in diesen Adventstagen, wo wir uns rüsten auf Weihnachten, bloß darauf achten müssen, das Entscheidende sind nicht die äußeren Dinge, das Entscheidende ist nicht der Festland, sind nicht die Menschen, die mich umgeben, sondern da gibt es ein Wort, das hineinredet in meine Wüstenlage, in meine Einsamkeit, in meine Hoffnungslosigkeit. Und Gott ruft und sagt, predige, predige. Sie überrascht uns. Sie wissen doch, dass wir in unserer Kirche eine tiefe Krise haben. Gerade beim Predigen, dass gar nicht mehr viele Menschen kommen, dass viele sagen, hoch, der predigt uns ja bloß an. Sicher, wir müssen tief Buße tun, wo wir unsere Gedanken, unsere Menschenworte gepredigt haben. Aber es geht um was ganz anderes, dass Gott sein ewiges Wort zurufen lässt zu Menschen, die nicht mehr weiter wissen, die ihren Weg nicht mehr kennen. Mein erster Punkt war, in der Wüste, da beginnt diese Weihnachtsfreude. Der zweite Punkt heißt, was soll ich predigen? Was soll ich predigen? Was? Ist doch nicht schwierig, was ich predigen soll. Doch! Was soll ich predigen? Manchmal wollten wir lieber etwas schenken. Und ich möchte Sie jetzt einmal bitten, wenn Sie zu traurigen, verzweifelten, kranken, leidenden, alten Menschen gehen, bringen Sie gar nichts mit. Und sagen Sie denen, ich habe dir heute nur ein Wort mitgebracht. Und dann sitzen Sie mal hin und sagen, welches Wort? Und dann wissen Sie, dass schwierig im Predigen ist nicht, dass man da ein paar flotte Worte macht. Sondern das Wort, das Gott heute für uns hat, das Wort, das hineinspricht in die Lage von Menschen, da werden Sie auf einmal anfangen und sagen, da muss ich beten, dass Gott mir das zeigt. Da fangen Sie auf einmal an zu suchen, was ist das Wort? Und auch Jesaja sagt, ja, was soll ich denn predigen? Er war doch Mund Gottes, Sprachrohr Gottes, was soll ich predigen? Und ihn bedrückt die unheimliche Macht des Sterbens und des Vergehens. Jetzt will ich nochmal da anknüpfen, warum man nicht in den prunkvoll erleuchteten Fußgängerzonen unserer Städte das verstehen kann. Wir sind alle so angefüllt mit Arbeit, wir haben alle so schöne Pläne. Das können jetzt nur die Leute verstehen in Bihać, wenn die Granaten reinhageln. Und wir meinen ja manchmal wieder, wie lange hält denn der Frieden bei uns noch, wenn das in Europa vor unserer Türe möglich ist. Dass das in den Flüchtlingslagern von Ruanda begriffen wird oder in den Bürgerkriegen im Südsudan oder in Angola. Dass das die Menschen auf den Stationen der Altenpflegeheime oder in den Intensivstationen des Krankenhauses verstehen. Dass das die unter uns verstehen, die im Leid sind und sagen, das gibt kein richtiges Weihnachten mehr, seitdem wir am heiligen Abend auch noch auf den Friedhof und das Grab hintreten. Und seitdem wir diesen Schmerz haben, der uns so bekümmert. Alles menschliche Leben ist doch so vergänglich. Natürlich, ich sehe das doch auch, wie das Leben aufblüht. Und wir sehen das in diesen Tagen. Es ist doch herrlich, wenn unsere Familien feiern und wie die Kinder sich freuen und wie man einander Liebe weiterschenken kann. Und Jesaja sagt, alle Güte des Menschen ist wie die Blume auf dem Felde. Sie verwelkt. Und die Vergänglichkeit rückt das alles auf die Seite. Und jetzt, was soll ich predigen? Wissen Sie, das Einzige, was in dieser Welt wirklich Menschen Freude geben kann, ist Gottes Wort. Ich habe oft die Sorge, dass selbst wir als eine Gemeinde, die sich vielleicht ganz bibeltreu vorkommt, noch gar nicht begriffen haben, was das Gottes Wort ist. Da hat sich Gott dran verpfändet, da hat Gott sein ganzes Herz dran gehängt. Er sagt uns dieses Wort als sein Testament und verbürgt das uns. Als ich heute Morgen das Losungsbüchlein aufgeschlagen habe, habe ich gedacht, jetzt geht es Ihnen auch so durch Mark und Bein. Dass Gott Ihnen sagt, auch wenn Sie ganz verwettert sind, wenn Sie Schmerzen haben, wenn Sie traurig und ohne Hoffnung sind, kann auch eine Frau ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes. Und wenn die ihres Kindes vergäße, so eine Rabenmutter, ich will dein nicht vergessen. Und sagen Sie, das Adventsfreude. Dass ich Gottes Wort Menschen zurufen kann. Gehen Sie doch ins Krankenhaus und hören Sie das Wimmern und Stöhnen der Kranken. Erleben Sie es doch mit, wie Menschen zerbrechen, wenn Ehen auseinandergehen und wo vorher man sich zärtlich liebkost hat, wenn man sich plötzlich ins Gesicht spuckt, wirklich, buchstäblich. Und wenn Menschen sagen, ich kann nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus, mein Leben ist leer und sinnlos. Wenn einer sie auf die Seite drückt und sie merken, ich gelte nichts mehr. Wenn junge Studenten sagen, wofür arbeite ich noch? Ich habe doch sowieso keine Chance mit meinem Beruf. Wenn das alles sinnlos und leer scheint, dass ich dann sagen kann, und der lebendige Gott vergiss dich nicht. Was soll ich predigen? Des Herrn Wort. Des Herrn Wort. Nicht Menschenworte. Nicht Menschengedanken, nicht feierliche Stimmungen. Predige des Herrn Wort. Und dann erleben Sie das einmal, wie das ist, wenn wir es Menschen zurufen, in den letzten Stunden ihres Lebens im Sterben, wenn wir es in diesen Tagen zurufen an den Kranken bitten, wenn wir es Menschen zurufen, die nicht mehr weiter wissen, des Herrn Wort. Gott kennt dich, Gott weiß um deine Not und er sucht dich. Und dahinter stehen, hinter diesem Wort Gottes steht,
das brennende Herz Gottes. Und Gott sagt, du sollst doch nimmer leiden, dein Leben ist doch schon Strafe genug. Mein doch nicht, du müsstest abbüßen, was in deinem Leben Schuld ist. Nein, das hat Jesus schon selber getragen. Das können sie gar nicht abtragen. Ich habe vorhin mit Ihnen dieses Lied lesen lassen von Jochen Klepper, weil die schlimmste Not, die ist, wenn man an sich selbst verzagt. Es gibt heute ganz wenig Menschen, die noch an sich selber verzagen. Heute gibt es viele junge Menschen und alte Menschen, die in überheblichem Wahn in einer Selbsteinbildung dahertraben. Ich bin doch gut. Können Sie gar nichts machen, als bloß traurig sein. So furchtbar, dass in unserer Generation diese furchtbare Lüge Menschen benebelt. Ich bin gut, mein Leben ist in Ordnung. Wir haben uns nichts vorzuwerfen, wir brauchen keine Erlösung, wir brauchen keinen Retter. Gucken Sie mal an, wie dieser Wahn Millionen in unserem Volk benebelt. Und wenn einer plötzlich über den schweren Schlägen seines Lebens aufwacht und dann plötzlich merkt, ich habe in meinem Leben eine ganz furchtbare Torheit begangen. Ich habe mich versündigt. Der unter seiner Schuld aufwacht, dabei gibt es ja keinen unter uns, der nicht in jeder Stunde seines Lebens vielfach sündigt. Aber wenn es uns mal bewusst wird, dann wird uns die Last so furchtbar schwer, dass wir doch schuld sind an den Spannungen, dass wir doch schuld sind an dem, wo andere Menschen leiden, am Unfrieden dieser Welt, dass wir doch an all dem Bösen schuldig sind, weil wir es machen. Und dann darf ich das Herrnwort sagen, und wenn deine Sünde gleich blutrot wäre, soll sie schneeweiß werden. Das ist der Gipfel der Zusagen Gottes. Vergeben und vergessen am Kreuz Jesu. Was soll ich predigen? Die wunderbare Gottesliebe darf ich doch verkündigen, dass Gott sich erbarmt. Tröstet, tröstet mein Volk. Ja, ich weiß, dass viele meinen, trösten, das wäre bloß so ein Zukleben, so ein Zuschmieren. Im Hebräischen steht hinter diesem Wort trösten, eine Tat der Hilfe, Gott hat sich aufgemacht und lässt dich nicht hängen. Gott macht keine leeren Sprüche und gibt keine billigen Vertröstungen, sondern Gott wird in deinem Leben sich wunderbar erweisen. Du kannst es erfahren und niemand braucht den Kopf hängen lassen. Niemand braucht verzagen. Jetzt noch etwas Letztes. Ich sprach zuerst von der Wüste. Was soll ich predigen? Was soll ich predigen? Und jetzt machen Sie die Türe weit auf. Darum geht es in diesen Adventstagen, dass der Herr vor der Tür steht und anklopft und sagt, ich möchte Zutritt haben zu deinem Leben. Und machen wir jetzt die Türen weit auf. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, er will zu mir. Und dann kann man das immer wieder singen, immer wieder hören. Jetzt, welche konkreten Schritte passieren bei Ihnen? Lassen Sie Jesus in diese Krisen Ihres Lebens eintreten. Lassen Sie ihn als den Herrn und König in Ihrem Leben bestimmen. Lassen Sie ihn an die Schalthebel Ihres Lebens. Lassen Sie ihn das Steuer in die Hand nehmen. Und das ist jetzt ganz wichtig. Da haben wir oft die Türen verriegelt. Wir machen das nur so gedanklich irgendwo. Haben Sie gesagt, Jesus, ich will dir gehören, ich will dein Eigen sein, ich will dir alles geben, nichts soll mir wichtiger sein als du allein, auch in diesen Adventstagen. Auch Ihre Gefühle der Erinnerung, auch Ihre traurigen Gedanken, auch Ihre Bitterkeit, die Sie bewegt, auch Ihren Hass, den Sie empfinden, können Sie es weglegen und sagen, Jesus, jetzt sollst du in mein Leben kommen. Und da heißt, mach doch jetzt eine Bahn unserem Gott, mach doch die Berge weg, mach doch die Hügel, räum die auf die Seite, räum doch all diese Balken weg, die da ihm im Weg liegen und die sein Kommen verhindern, die das aussperren. Denn wenn der Herr kommt, was wird dann geschehen? Alles Fleisch wird die Herrlichkeit Gottes sehen. Das ist Adventsfreude. Alles Fleisch wird die Herrlichkeit Gottes sehen. Haben Sie schon mal die Herrlichkeit Gottes gesehen? Haben Sie schon mal gesehen, die Herrlichkeit Gottes ist nur dort sichtbar geworden, wo Jesus kam. Und da sind dann all die wunderbaren Lieder gedichtet worden. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen, obwohl da nur ein Kind in der Krippe liegt. Und wo die Evangelisten voll davon sind, wie Jesus die Kinder auf seinen Schoß zieht und sie herzt und liebt, wie er die schuldig gewordenen zu sich nimmt und Gemeinschaft mit ihnen hält, die Herrlichkeit Gottes. Und Gottes Herrlichkeit wird am schönsten sichtbar, als sein einziger Sohn sich verblutet am Kreuz mit der Dornenkrone, wo die Menschen ihn höhnen und spotten, und wo er dann sagt, Vater, vergib, das ist die Herrlichkeit Gottes. Größer können Sie es gar nicht mehr sagen. Alles Fleisch wird die Herrlichkeit Gottes sehen. Wie Jesus am Grab des Lazarus steht, sagt, heb den Stein weg, und so, oh, das geht nicht mehr, der stinkt schon. Und dann spricht Jesus dieses Wort. Und auf einmal merkt man, der Tod ist gar keine Schranke mehr. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Alles Fleisch wird die Herrlichkeit Gottes sehen. Noch etwas wird wunderbar in dieser Ankündigung. Sag noch einmal, es können nur die verstehen, die in der Wüste sind, die hinausgehen aus dem ganzen Trubel dieser Tage. Was heißt das für Sie konkret? Ohne Stille beim Bibellesen geht das nicht. Ohne, dass Sie wenigstens 15 Minuten mal mit Gott im Gebet reden, ohne dass Sie eine Glocke oder ein Telefon Sie stören darf. Dass Sie sich Zeit nehmen, dass Gott in die Stille ihres Lebens hineinredet. Und dann auf einmal ist die Ankündigung dann noch so herrlich. Er wird vorangehen. Und da kommt dieses Bild, das uns in der Bibel schon so oft getröstet hat. Ich meine, es ist das schönste Bild des Glaubens, der gute Hirte. Schon hier in der prophetischen Weissagung, wie er vorangeht, und Sie müssen immer wissen, in Israel hat der Hirt keinen Hund. Das ist ja für mich so gut. Ich habe so Angst vor Hunden. Also, kein Hund braucht er. Der Hirte geht voraus. Das ist ja beim 23. Psalm so wichtig. Der Hirte geht voraus. Und wenn eine Gefahr kommt, dann steht der Hirte und kämpft für seine Schafe. Der Hirte lässt das Leben für seine Schafe. Jetzt müssen Sie es doch wissen. Meinen Sie, Gott würde Sie hängen lassen? Sein Arm wäre zu kurz, um zu helfen? Meinen Sie das im Ernst? Meinen Sie, Gott hätte Sie vergessen und Sie seien in einer Pechsträhne drin und jetzt müssen Sie vielleicht so ganz wehmütig sagen, ach, Gott hat mich auch enttäuscht. Es ist ja heute so Mode geworden, dass man mit seinen Zweifeln Lästerworte ausspricht und dabei wird Gott nicht müde, um uns das zu sagen und sagen, was ist? Ich nehme doch die zarten Lämmer, die noch nicht gehen können, auf den Arm und birgt sie im Bausch seines Gewandes. Gibt es ein schöneres Bild. Und dafür die Mutterschafe, das ist Gemeinde Jesu. Volk Gottes in dieser Welt. Menschen, die mit Jesus leben und die wissen, er ist da. Und er führt uns. Tröstet, tröstet mein Volk. Wenn Sie doch in diesen Adventstagen das vielen Menschen weitersagen können, ich bitte Sie, gehen Sie zu Menschen und sagen Sie das weiter. Mit Ihren eigenen Worten wird es noch viel schöner, als wenn es ich sage. Wenn Sie das sagen dort, mitten in den medizinischen Apparaten der Krankenhäuser, wenn Sie das sagen dort, wo jemand ganz verzweifelt ist und keinen Mut mehr zum Leben hat. Dein Jesus ist da und er sucht dich, der gute Hirte, gerade im finstern Tal. Welch ein Trost, welch ein Friede, welch eine Freude. Amen.